Gottes Segen und allen einen gesegneten Sonntag, wo die Predigt hören. Ich steige ein mit einem zitierten Lied. Ich weiss, dass das Lied besonders Senioren gern haben. Das singen wir ab und zu in der Bibelstunde miteinander. Und ich habe das Lied kennengelernt mit den Senioren. Und ich lese das Lied. Es ist im Siegeslied Nummer 50. Ich lese die 7 Strophen zum Anfang. Der große Arzt ist jetzt uns nah, der hohe Priester Jesus. Er ist mit seinem Troste da, höret doch auf Jesus. Die Sünden all vergibt er euch, o höret doch auf Jesus. Geht eilends ein ins Himmelreich, geführt von eurem Jesus. Dem Lamm, das starb, allein sei er, ja lobt und preiset Jesus. Des Heilands Namen lieb ich sehr, ich liebe meinen Jesus. Sein Name nimmt mir Schuld und Schmerz, der Name meines Jesus. Mit hoher Wonne hört mein Herz den süßen Namen Jesus. Kommt, Brüder, helft und singt mit mir das Lob dem Namen Jesus. Ja, kommet alle, kommt herfür und preiset den Namen Jesus. Ja, Kinder alle, groß und klein, auch ihr dürft lieben Jesus. Ihr dürft Mitarbeiter sein, dürft leben eurem Jesus. Wenn dann zum Himmel einst entflohen wir sehen dürfen Jesus, dann singen wir um seinen Thron, dem Namen Jesus, Jesus. Schönster Ton im Engelsang, auf der Erde schönster Klang, und der süßeste Gesang, Jesus, Jesus, Jesus. Wir hören auf Gottes Wort, wir hören Psalm 24.
Psalm 24 ist überschrieben mit »Der König kommt«. Dem Herrn gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt. Die Erde befestigte er über dem Wasser, ihre Fundamente legte er auf Meeresgrund. Wer darf auf den Berg des Herrn gehen und seinen heiligen Tempel betreten? Jeder, der kein Unrecht tut und ein reines Gewissen hat. Jeder, der keine fremden Götter anbetet und keinen falschen Eid schwört. Einen solchen Menschen wird Gott reich beschenken und für schuldlos erklären. Der Herr ist sein Helfer. Das gilt den Menschen, die sich nach dir richten und im Gebet deine Nähe suchen, du Gott Jakobs. Hebt euch aus den Angeln, ihr Tore, öffnet euch weit, ihr alten Portale, denn der König will einziehen, die höchste Majestät. Wer ist denn dieser mächtige König? Es ist Gott, der Herr, der Starke, der Held. Es ist der Herr, der siegreiche König. Hebt euch aus den Angeln, ihr Tore, öffnet euch weit, ihr alten Portale, denn der König will einziehen, die höchste Majestät. Wer ist denn dieser mächtige König? Es ist der Herr über Himmel und Erde. Er ist der mächtige König.
Liebe Gemeinde, in vielen Kinderzimmern und Spielplätzen ereignet sich ab und zu dramatische Szenen. Vielleicht gerade in diesen Tagen, wenn das Rausgehen beschränkt ist, Zimmer, die Wohnung intensiver wie je genutzt wird. Dramatische Szenen, nicht selten verbunden vielleicht mit Krokodiltränchen oder einem grossen Frust im kleinen Kinderherz. Wenn zu einer bestimmten Zeit ein Spielzeug von allen Kindern gleichzeitig will gebraucht werden, zuerst beharrlich, später in gellendem Ton vertreten wird, das ist meins, meins ist es. Eine Herausforderung für alle Beteiligten. Im sozialen Miteinander gehört es dazu, dass Menschen lernen, zwischen mir und dir zu unterscheiden und einen entsprechenden Umgang einzuüben. Was im Kinderzimmer muss eingeübt werden, findet später Anwendung im Geschäftsleben. Kann ich das, was im Geschäft so da ist, einfach mitnehmen und für mich verwenden? Es hat ja genug Bleistift, Papier, Absperrband, Schrauben und so weiter und so fort. Auch in einer Hausgemeinschaft ist es Gold wert, wenn über das, was einem anderen gehört, nicht einfach verfügt wird, wenn man einander fragt, ob man es darf oder ob man es darf ausleihen, ob man es darf verwenden oder nicht. So Regeln helfen zum sozialen Frieden in Wohngemeinschaften, unter Eheleuten zwischen den Generationen, in Häusern und Kinderzimmern. Es hilft, wenn man unterscheiden kann zwischen mim und dem und dort einen guten Umgang lernt. In den letzten zwei Predigten hat uns die Geschichte geleitet aus dem Buch Ruth. Die Moabiterin Ruth kommt als heidnische Frau zurück, die verwitwet war, zurück nach Bethlehem mit ihrer kinderlosen Schwiegermutter Naomi kommt sie zurück. Mit all ihren Lebensnöten, mit ihren schwierigen Lebenserfahrungen, die sie gemacht hat, zurück nach Bethlehem. Naomi, die Schwiegermutter, beschreibt die Situation, wo sie sich drin befindet, mit ihrer Schwiegertochter, wie folgt: Ruth, Kapitel 1, Verse 21 bis 22.
So gingen die beiden, Ruth und Naomi, miteinander bis nach Bethlehem. Als sie dort ankamen, sprach es sich sofort in der ganzen Stadt herum und die Frauen riefen: Ist das nicht Naomi? Nennt mich nicht mehr Naomi, was die Fröhliche bedeutet. Nennt mich Mara, die Betrübte, denn Gott, der Gewaltige, hat mir ein sehr bitteres Schicksal bereitet. Mit meinem Mann und mit zwei Söhnen bin ich von hier weggezogen. Arm und ohne Beschützer lässt der Herr mich heimkehren. Warum nennt ihr mich noch Naomi?
Ruth kehrt also mit beschwertem Herzen, mit traumatischen Verlusterfahrungen zurück in ihre Heimat, respektive die Heimat von der Schwiegermutter. Ruth kehrt ihre Rücken zu, dort wo sie aufgewachsen ist in Moab, diesen Götzen, dort wo sie aufgewachsen ist, wo sie ihr Leben hat. Und sie wendet sich Gott, dem Lebendigen, Jahwe, zu, wo sie kennengelernt hat über das Zeugnis von ihrer Schwiegermutter. Sie lernt Gott lieben, ihm zu vertrauen und mit einer neuen Hoffnung im Herz, mit dem Vertrauen, dass auch der lebendige Gott von den Israeliten ihre möge helfen, kehrt sie zurück. Sie, wo vermutlich nicht viel mehr gehabt als gerade die Kleider, die sie angehabt, vielleicht ein Krättli, ein Korb in der Hand mit ein paar wenigen Habseligkeiten. Weder Pensionskassenausweis noch ein Eintrag in einem Grundbuch hat sie vorweisen können. Auch die dritte Asyle hat sie nicht gekannt. Sie hat nichts gehabt, wo sie ihr eigenes hätte nennen können. Aber aus Gnade, aus Liebe von Gott zu ihr erlebt sie die, die nichts gehabt, die, die nichts hat können benennen mit «Das ist meins», «Das ist mir», erlebt sie, wie Gott sie's ihr anvertraut. Nämlich eine neue Zukunft, eine Hoffnung, eine neue Familie, ja sogar ein neues Volk, eine neue Heimat, eine Zugehörigkeit, wo sie darf zur Familie gehören und angenommen ist. Sie, die nichts hatte, erlebt, dass sie alleine aus Gnade, ganz alleine aus Gnade, unverhofft und unverdient, von Gott durch die Hand von einem Mann namens Boas beschenkt wird. Es hat ihr nichts gehört, sie ist mit leeren Händen und mit einem beschwerten Herz gekommen. Aber der Gott, wo sie sich an ihn wendet, der Gott von Abraham, Isaac und Jakob, beschenkt sie neu. Damit das Zeugnis über den lebendigen Gott, über die Güte vom lebendigen Gott bekannt wird. An ihr und durch sie allen Nachfahren. Insbesondere durch Jesus Christus, der viel später aus dieser Familienlinie führen ist, aus dem Geschlecht rausgekommen ist. Gottes Güte soll durch den Sohn, Jesus Christus, kundgemacht werden, geoffenbart werden, der ganzen Welt. In meiner vergangenen Weiterbildungszeit hatte ich Gelegenheit gehabt, eine jüdisch-messianische Gemeinde zu besuchen. Dabei ist mir aufgefallen, dass sie ganz ein anderes Bewusstsein haben für ihre Daseinsberechtigung als Angehörige vom jüdischen Volk. Im Gegensatz zu vielen Christen haben sie ein Wissen um die Tatsache, dass sie immer zu einer verfolgten Gruppe gehört haben. Zu einer Gruppe, die man ausgrenzt, verfolgt, verachtet hat, die immer zu einer Minderheit gehört hat. Ein Lied, das sie in ihrer Versammlung gesungen haben, bringt das zum Ausdruck, es tönt etwa so: Es gab immer viele Pharaonen, die uns versuchten zu vernichten. In jedem Zeitalter gab es einen solchen Pharao. Aber du, Herr, du, der Heilige, gelobt seist du, hast uns dein Wort gegeben. Gott hat also durch alle Nöte, durch alle Verfolgung, durch alle Bedrängnis Wort gehalten, dass er bis heute und bis zum Ziel Menschen aus seinem Volk bewahren will und wird. Dabei geht es viel weniger um den einzelnen Mensch. Viele von ihnen haben das Leben gelassen, zum Beispiel zur Zeit der Judenverfolgung und Judenermordung während dem Zweiten Weltkrieg. Es geht weniger um den Einzelnen, sondern um das Kollektiv. Das auserwählte Volk soll nicht zugrunde gehen. Das auserwählte Volk soll weiter bestehen. Das Volk vom Ersten Bund. Nebenbei ein Gedanke. In diesen Tagen ist mir immer wieder mal Psalm 91 begegnet, wo zugesagt wird, dass Gott uns bewahrt. Auch, dass zum Beispiel Pest unser Haus nicht wird erreichen und so weiter und so fort. Ich habe den Psalm manchmal zugesprochen bekommen, sodass ich es bald nicht mehr mag hören oder freudig kann hören. Vielleicht, und ich sage ganz bewusst, vielleicht ist es gut, den Psalm auch unter dem Aspekt vom Kollektiv zu hören. Gott spricht dem Schutz zu, wo unter seiner Hand ist. Mich beschleicht da und dort ein bisschen ein ungutes Gefühl, wenn wir einzelne Bibelverse so auf uns beziehen. Wir würden wohl ja auch um und nicht einfach so automatisch das, wo der Hanna auf ihr Gebet zugesprochen worden ist, einfach auf jede Situation übertragen. Ihr hat nämlich der Prophet versprochen: Dein Herr wird dir alles geben, was du dir wünschst. Kann es sein, dass die Zusage, dass Gott seine Menschen bewahrt vor der Pest, zuerst an ein Kollektiv, an sein Volk, an die Israeliten gerichtet ist, dass das mich beschützt, Gott, vielleicht nicht zuerst der einzelne Mensch betrifft, sondern Gottes Volk als Ganzes. Du schenkst deinem Volk Zuflucht. Du schenkst deinem Volk Zukunft und Hoffnung. Es soll nicht zugrunde gehen. Es soll nicht ausgelöscht werden, auch wenn der einzelne Mensch unter Krieg, Hunger, Pest leidet und gelitten hat. Das Volk als solches wird Gottes Schutz erfahren und bestehen, weil es Gott verspricht. Natürlich, wir dürfen so biblische Zusagen für uns in Anspruch nehmen, keine Frage. Aber es haben wohl viele Christen in ihrer Gefangenschaft, in der Verfolgung, zum Beispiel in den Katakomben von Rom, bettet, bevor sie hingerichtet worden sind, bevor sie den Leuten zum Fraß vorgeworfen worden sind und sich die Römer daran belustigt haben. Sie haben Gott vertraut. Und Gott hat Schutz und Bewahrung seinem Volk und den Christen geschenkt. Aber doch hat der Einzelne da und dort Not, Pest, Verfolgung erfahren, hat durch die Erfahrung vom lieblichen Tod müssen durch. Und dennoch hat Gott seine Hand darüber gehabt und wird als Sieger hervorgehen. Im Alten Testament geht es häufig wenig um den einzelnen Mensch, sondern häufig um das ganze Volk. Das von Gott erwählte Volk kann sich auf Gott verlassen, darum darf auch der Einzelne getrost sein. Der Psalm ist eine Zusage in einer gewissen, in einer bestimmten Zukunft, die über die gegenwärtige Not hinausgeht. Die Zukunft im Alten Testament ist ganz stark verbunden mit dem langen, erfüllten irdischen Leben. Neutestamentlich aber geht die Zusage über das erfüllte irdische Leben aus. Der Segen, den Gott uns gibt im Neuen Testament, ist über ein langes, erfülltes Leben aus. Während es im Alten Testament im Psalm 91 heisst, dass Pest und das Fieber das Lager nicht wird befallen, also eine Zukunft noch da ist, lautet die neutestamentliche Zusage von der Zukunft, zum Beispiel im Römer 14, Vers 8, wie folgt. Leben wir, dann leben wir für den Herrn. Und sterben wir, dann sterben wir für den Herrn, ganz gleich also, ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Gott gibt dem, wo an Jesus Christus glaubt, die bestimmte, die gewisse Zukunft über die gegenwärtige Not raus. Das Wort sollen wir ebenso oft wie Psalm 91 hören und uns vor Augen führen. Also jedes Mal, wenn uns Psalm 91 begegnet und wir es in Anspruch nehmen, so lesen wir doch auch Römer 14, Vers 8. Wir schreiben es einander, wir sagen es einander. Ganz gleich also, ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Wiedergeborene Christen halten sich an das Versprechen, an die Zusage, dass nach unserem irdischen Leben ein Leben in der sichtbaren Gegenwart von Jesus wird folgen. Wir heben uns daran, wir freuen uns darauf. Aber häufig ist es nicht so, dass wir dann wollen zu Jesus, wenn wir es dann bestimmen, wenn es uns passt. Wir freuen uns auf Jesus und sagen, ja, aber jetzt noch nicht. Es ist dann nachher, wenn ich will. Ich will dann sagen, wenn es so weit ist. Eigentlich möchten wir Jesus sehen, aber dann, wenn wir es für richtig halten, wenn ich entscheide, jetzt ist mein Leben vollendet. Ich will mein Leben kontrollieren. Wir haben unseren Willen und die Möglichkeit zu handeln. Das ist eine Stärke, dass wir dürfen gestalten. Das ist ein Geschenk von Gott. Aber zugleich ist es unsere Schwäche, weil wir meinen, unser Leben können wir kontrollieren und haben es selber im Griff. Aber unser Leben ist nicht in unserer Hand. Die Möglichkeit zu handeln, zu beeinflussen, ist Stärke. Sie gibt uns Kreativität. Zum Beispiel die Kreativität, die wir jetzt gerade brauchen und neu einüben, wenn der Alltag plötzlich nicht mehr so ist, wie wir es uns gewöhnt sind. Kreativität. Da lernen Senioren plötzlich Videotelefonie. Da lernen wir vielleicht ganz neu am Telefon miteinander zu betten. Da werden plötzlich Predigten im Internet gelesen, angeschaut. Wir können Einfluss nehmen auf das, was wir tun und gestalten. Das ist ein Geschenk. Aber wir haben unser Leben nicht in der eigenen Hand. Alles, was in dieser Welt ist, alles, was wir haben in dieser Welt, gehört nicht uns, sondern Gott selber. Gibt es letztlich nichts, wo wir selber im Griff haben, denn eigentlich gehört uns nichts. Es tönt ein bisschen seltsam, aber aus biblischer Sicht ist es so. Wenn man über das persönliche Eigentum redet, dann hat das oft mit materiellen Sachen zu tun. Wir Menschen denken, dass das Geld uns gehört, dass das Leben uns ist, mein Leben, mein Geld, mein Eigentum und so weiter. Und dann lesen wir im Psalm 24, im ersten Vers, wir haben es als Schriftlesung schon gehört, dem Herrn gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt. Dem Herrn gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt. Wem gehört denn das, was wir jetzt gerade sehen? Von unserem eigenen Leben bis zu den Sachen, die wir besitzen. Vielleicht das WC-Papier, das wir in unserem Besitz haben. Wem gehört es? Wir denken auch, dass unser Geld uns ist, unser Leben, meine Kleider, meine Wohnung, mein Geschäft, mein Bankkonto, mein Auto, meine Familie, meine Kinder, meine Frau und so weiter. Mir scheint, es gehört in mir. Aber wenn man es aus der Bibel betrachtet, gehört es nicht uns, sondern unserem Herr und Gott. Dem Herrn gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt. Und Gott sagt in Psalm 50, Vers 10 folgende: Denn alle Tiere gehören mir ohnehin, das Wild im Wald und Feld, die Tiere auf den Bergen und den Hügeln. Ich kenne jeden Vogel unter dem Himmel und auch die vielen kleinen Tiere auf den Wiesen. Selbst wenn ich, der Herr, Hunger hätte, würde ich dich um nichts bitten, denn die ganze Welt gehört mir und alles, was es dort gibt. Wem ist das alles? Es ist sies. Gott hat auch keine Not, denn alles, wo ist, ist sein Eigentum. Im Kontext von dem Psalm wird gesagt, dass Gott alles erschaffen hat. Das Gold, die Vögel, alles zu essen. Schauen wir uns um uns herum. Vielleicht in der Stube, wo wir gerade sitzen. Oder in der Küche, wenn wir die Predigt hören. Wem gehört die Uhr, die so vor sich her tickt? Wem gehören die Kleider, die wir anhaben? Ob wir noch im Bischi die Predigt hören oder im Hemmli? Wem gehört der Sessel, das Sofa, wo wir drauf sitzen? Was gehört uns? Aus Sicht der Bibel gehört uns, gehört mir nichts. Warum haben wir es denn und nennen es unseren Besitz? Aus reiner Gnade. Als unverdientes Geschenk. In uns aber haben wir nichts, was uns da seine Berechtigung gibt. Was wir sind und was wir haben, ist ein unverdientes Geschenk. Gnade. Ich habe eingangs erzählt von den Juden, von ihrem Selbstverständnis, dass sie nichts an sich haben, was ihre Daseinsberechtigung ausmachen würde. Es ist alles Gnade. Das, was sie sind, und das sie noch immer sind, und das, was sie haben. Es ist Gnade. Unverdientes Geschenk. Und vielleicht noch einmal eine Bibelstelle. Haggai, Kapitel 2, Vers 8. Sagt Gott, denn mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr Zebaut. Das gilt auch für die Schweiz mit der Nationalbank, wo das Gold aufbewahrt ist. Gott sagt, mein ist das Gold, spricht der Herr Zebaut. Was ist uns? Für die, wo ein Ehering aus Gold haben, wem ist der Ehering? Wem ist das Gold? Unser Denken soll sich an Gottes Wort ausrichten und von dem prägt sein. Es gehört uns absolut nicht. Wenn wir so denken und leben, dann fällt es uns plötzlich sogar einfacher, denn wer nichts hat, wer keinen Besitz hat, dem kann man auch nichts wegnehmen. Wir können nichts verlieren, denn es ist nicht unseres. Wenn wir nichts haben, kann es uns nicht gestohlen werden, kann es uns nicht genommen werden. Aber behaltet das, was ihr habt, jetzt nur noch gerade ein Moment bei euch. Wir sollen uns erinnern, dass es Gott gehört. Es wird nie in der Bibel gesagt, dass Geld an und für sich böse ist oder dass Gold schlecht ist. Aber es wird gesagt, dass die Liebe zum Geld das Böse ist. Geld zu besitzen ist nicht böse. Aber das Geld zu lieben, das führt am Ziel vorbei, Gott zu lieben. Und darum ist es Sünde. Gibt es ist schlecht. Aber Gold und Geld zu haben, ist nicht schlecht. Wenn Gott dir Gnade schenkt, so Sachen zu verwalten, zu besitzen, dann tu es gut verwalten. Aber denken wir doch nicht, dass es uns gehört. Es wird nicht immer leicht sein, so zu denken. Und eines Tages kommt auch der Moment, wo ich, wie es der Hiob gesagt hat, nackt bin ich auf die Welt gekommen, nackt werde ich von dieser Welt gehen. Stimmt das, was er sagt? Mein Goldring, der Ehering, werde ich also nicht mitnehmen. Auch nicht meine Kreditkarte. Wenn ich in Gottes Herrlichkeit eingehe aus Gnade, als Erlöster von Jesus, von Christus stehe, dann werde ich mir keine Gedanken und Sorgen mehr machen über mein Konto, meine dritte Ansäule und auch nicht über die Rente. Es geht sogar noch weiter. Das Geld geht von einer Person zur weiter. Von einer Generation zur nächsten. Es wird von einer Person genommen und der nächsten wieder gegeben. Gott entscheidet, wem er es anvertraut und wie viel, dass er anvertraut. Jesus hat ja mal das Gleichnis erzählt über einen Mensch, der reich war. Er hat viel Land gehabt, viel Geld. Und eines Tages hat er im Jahr ganz eine gute Ernte gehabt. Er hat neue Scheuren gebaut, um zu lagern, und hat sich selber gesagt, jetzt kann ich meiner Seele sagen, freue dich. Jetzt hast du alles. Gott hat ihm gesagt, in dieser Nacht wirst du sterben, du bist nicht mehr als ein Narr. Wem wird das alles gehören, was du gesammelt hast? Der Sinn besteht nicht darin, dass man hier auf dieser Erde viel für uns ansammelt, sondern Schätze im Himmel. Menschen das Evangelium weitersagen und so Menschen ewiges Leben überkommen. Nutz, was dir anvertraut ist, was dir gegeben ist, aber sind wir uns bewusst, es ist nicht unseres. Jesus hat auch von einem Menschen mal geredet, wo es nicht geschafft hat, von seinem Reichtum sich zu verabschieden, um Jesus nachher zu folgen. Der Sinn besteht im Gleichigen. Die, die nichts haben, können nichts verlieren. Es gehört ihnen nicht. So ist es auch mit dem Land, zum Beispiel mit Israel. Es gehört Gott und er hat es den Israeliten gegeben, damit sie es nützen. Aber warum hat er es gegeben? Aus Gnade, um sie beschenken mit seiner Güte. Ein paar von uns haben vielleicht das Grundstück, das eingetragen ist, im Grundbuch. Dort steht der Name vom Eigentümer. Vielleicht Max Mustermann. Aber im Grund bin nicht ich, sondern Gott der Eigentümer, denn alles Land gehört ihm. Das Grundstück ist nur so weit mies, wie das gegenwärtige Gesetz das zulässt. Das Grundstück ist nur so weit mies, wie es die heutigen Gesetze zulässt, wenn morgen eine andere, zum Beispiel eine korrupte Regierung kommt, wie es immer wieder auf dieser Welt passiert. So kannst du das Land vergessen. Es ist vielerorts und vielfach schon passiert auf dieser Welt. Alles, was wir haben, ist uns aus Gnade gegeben für eine bestimmte Zeit. Wie ist es denn mit unserer Zeit? Wem gehört Zeit? Gut, den Schweizer gehören manchmal Sturen, aber Zeit, die gehört Gott. Gott ist nicht der Zeit unterworfen. Er ist der Erschaffer von der Zeit. Im 2. Petrus 3,8 lesen wir zum Beispiel: Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Wir singen manchmal: Meine Zeit steht in deinen Händen. Ich weiß schon, was gemeint ist. Und es gibt Unterschied, wie wir mit Zeit umgehen. Einige planen das sehr sorgfältig, sehr gewissenhaft. Sie sind gute Manager von der Zeit und führen eine saubere Agenda, kommen aber vielleicht manchmal in Stress, wenn etwas zueinander geht, wenn es eine Abweichung gibt vom Plan. Andere, die sind ein bisschen spontan und fragen manchmal, wo denn die Zeit her ist, wenn es wieder mal Abend geworden ist und das, was man hätte wollen und hätte sollen, noch immer rumliegt. Wir planen die Zeit mehr oder weniger und das ist auch gut so. Aber sie gehört uns nicht, sondern Gott. Wir sind die Verwalter. Auch die Zeit, die wir auf dieser Erde verbringen, bestimmt er, nicht mir. Gehört unser Körper mit unserer Gesundheit und Krankheit uns? Nein. Unser Körper gehört Gott. Aus biblischer Sicht gehört unser Leib unserem Schöpfer. Er hat ihn erschaffen. Wir sind Verwalter und Nutznießer. Wir dürfen es genießen, wir dürfen es gestalten, wir dürfen es brauchen. Und bei Verheirateten gehört der Körper auch noch am Ehepartner, der Ehefrau, am Ehemann. Wir gehören nicht uns selber, aber mehr, unser Körper gehört Gott. Er hat unseren Körper sogar ausgewählt bei den wiedergeborenen Menschen als Tempel von seinem Heiligen Geist. Wir können es nachlesen im 1. Korinther Kapitel 6, Vers 19, folgende: Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt? Und dass ihr nicht euch selbst gehört. Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Natürlich ist es eine menschliche DNA, die unseren Körper prägt. Aber in der Bibel steht, dass alles, was wir haben, alles, was wir sind, mitsamt unserem inwendigen Mensch, mit unserer Seele Gott gehört. Er hat unser Leib gegeben, hat ihn anvertraut als gute Verwalter von ihm und er wird den Leib eines Tages wieder nehmen und unser inwendiger Mensch, unsere Seele in Christus zu sich nehmen. Und eines Tages mit dem neuen, unvergänglichen Körper beschenken. Damit das möglich ist, hat Gott einen höheren Preis für dich gezahlt. Er hat ihn nämlich zweimal gezahlt. Du gehörst zu ihm, er ist Gott der Schöpfer und du sein Geschöpf. Aber er hat den Preis noch einmal, den vollen Preis gezahlt, damit wir unter seiner gütigen Hand leben. Damit der Böse, der uns geknechtet hat, kein Anrecht mehr hat an uns. Gott hat seinen Sohn geschenkt, damit Geschöpfe von Gott, du und ich, rausgelöst, rausgekauft werden und aus Gottes Geschöpf als Menschen, Gottes Kind werden, der Wiedergeburt und Neuschöpfung in Jesus Christus. Er hat den Preis noch einmal gezahlt, damit wir aus der Sünde von der Sünde in die Gemeinschaft zu Gott rausgelöst, rauserkauft, erlöst sind. Der Preis war hoch. Es hat ihn das Wertvollste gekostet, was im Himmel und auf der Erde zu finden war. Das Leben von Jesus Christus. Darum ist Erlösung nie etwas Billiges, nie etwas Einfaches, sondern etwas Einzigartiges, Wunderbares. Und ich frage dich, wem gehörst du? Wem gehörst du? Mit deinem Geld, mit deiner Zeit, mit deinem Körper, mit allem, wo du bist, wem gehörst? Alles, wo wir sind und besitzen im Leben, alles, was wir Auch Gut und Geld haben gehört Gott. Auch wenn wir es oft unser eigenes nennen, sogar unser Schicksal gehört Gott. Er hat es uns gegeben als gute Verwalter. Aber alles, was wir unser eigenes nennen, ist nur so weit unseres, als dass wir verstehen, dass es eine Gabe ist, dass es Gnade ist und wir es verwalten können. Wir können fast sagen, unser einziger gemeinsamer Besitz ist der, dass wir nichts haben. Aber in der geordneten Beziehung zu Jesus Christus, aus der Versöhnung mit Gott in Jesus Christus, sind wir gerufen, alles, was wir sind und haben, zu Gottes Ehre einzusetzen. In Jesus zu leben, in Jesus zu wirken, in Jesus zu sterben. Das können wir, weil er für uns gestorben und auferstanden ist. Das können wir, weil er uns losgekauft hat, erlöst hat. Warum haben wir das, was wir haben? Es ist Gnade und Auftrag. Mehrfach haben wir jetzt das Buch Ruth schon gelesen und haben uns damit befasst. Lasst Sie uns vielleicht heute nochmal unter dem Aspekt lesen. Sie, wo nichts hatte, hat alles auf die Gnade von Gott gesetzt und ist überreich beschenkt worden. Wie viel mehr wir in Jesus Christus. Wir gehören in uns, alles gehört Gott. Lasst uns mit Weisheit nutzen und Gott vertrauen. Amen. Ich möchte beten mit Wort von Blaise Pascal, aufgeschrieben im Neuen Kirchen Gesangbuch 673, wo ab und zu ich mir zu meinem eigenen Gebet mache. Vater im Himmel, ich bitte weder um Gesundheit noch um Krankheit, weder um Leben noch um Tod, sondern darum, dass du über meine Gesundheit und Krankheit, über mein Leben und meinen Tod verfügst zu deiner Ehre und zu meinem Heil. Du allein weißt, was mir dienlich ist. Du allein bist der Herr. Tue, was du willst. Gib mir, nimm mir, aber mache meinen Willen dem deinen gleich. Und der Friede von Gott, wo höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Der Herr segne und behüte deinen Ausgang und Eingang. Der dreieinige Gott segne dich, der Schöpfer und du sein Geschöpf. Jesus Christus, der Erlöser, du darfst erlöst sein in seinem Blut. Und der Heilige Geist, der in dir wohnt, Gott segnet weiter, bis dass wir uns wieder sehen oder bis dass Jesus Christus wiederkommt.